Limo kommt nicht klar.
So.
Hi und herzlich willkommen zum Strong for Life, dem Strong Move Podcast. Timo hat gerade einen Lachkick und trotzdem fangen wir heute einfach mal so an. Timo, was geht? Wie geht's dir heute?
Oh, mir geht's sehr, sehr gut. Und dir?
Ja, mir geht's auch gut. Also Timo ist, glaube ich, total hyped von dem Cordyceps und seiner sehr coolen Trainingseinheit vorhin. Was hast du vorhin trainiert?
Intervalle tatsächlich. Ich habe aufsteigende Intervalle gemacht. 16 Minuten, alle 2 Minuten. Erstes Intervall 400 Meter laufen, 400 Meter rudern, 400 Meter Ski, 40 Meter Burpee Broadjumps, 1,30 Pause, dann 450, 450, 450, 50 Meter und letztes Intervall alle 2 Minuten für 16 Minuten, also immer 2 volle Runden, 500 Meter laufen, 500 Meter rudern, 500 Meter Ski und 16 Meter Burpee Broadjumps.
Ja, da kann man schon mal ein bisschen euphorisch werden, wenn man das erfolgreich absolviert, würde ich sagen.
Ich weiß also, auch nicht, warum ich gerade so ein Lach...
Spult zurück, schreibt euch die Trainingseinheit auf, die macht gute Laune auf jeden Fall. Ganz anderer Einstieg als sonst. Ich hoffe, ihr kommt auch klar.
Aber wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich bin 4 Kilometer gerudert auf Dynamik und Technik und Präzision und ich erforsche immer so ein bisschen die Ökonomievariante und eigentlich haben wir jetzt schon über einige Punkte geredet, worum es heute, glaube ich, primär gehen wird. Und nee, ich bin eigentlich auch sehr gut drauf, weil ich war mit den 4 Kilometern gerade super zufrieden. Pulskontrolle, ich hau noch einen raus, worum es auch in der letzten Folge ging, worum es letztendlich auch heute gehen wird. Ich spüre, dass meine Sauerstoffaufnahmefähigkeit schon deutlich besser geworden ist. Und bekam die höhere Dynamik heute deutlich besser verarbeitet. Also ich bin auch echt happy, wie sich alles entwickelt jetzt mit diesen dann doch noch sehr wenigen HYROX-spezifischen Trainingseinheiten.
Wobei, das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge schon gesagt in Bezug auf VO2 Max, man kann echt schnell Optimierungen machen in Bezug auf die Sauerstoffaufnahme. Also innerhalb von wenigen Trainings-Sessions und wenigen Trainingswochen, also 3-6% Optimierung der allgemeinen Sauerstoffaufnahme, also der VO2 Max. Von daher ist es absolut erklärbar, dass du es auch spürbar selber subjektiv wahrnimmst. Ja, geil.
Genau, und du hattest ja die Frage aufgeworfen irgendwie, ne? Da hatten wir eigentlich so mehr oder weniger random drüber gesprochen, weil ja jetzt am Wochenende ein bisschen was Besonderes war. Ich glaube, dein zweitlängster Lauf, auf jeden Fall der längste auf Zeit, wenn man so will, sprich, du bist deinen ersten Halbmarathon gelaufen.
Absolut.
Da darfst du gleich natürlich gerne von erzählen und es wirft aber natürlich auch, wo wir gerade natürlich auch voll im HYROX-Wahnsinn drin sind, im positiven Sinne, wo sind die Unterschiede? Wie trainiere ich für den Halbmarathon? An der Stelle darf man auch hervorheben, unsere HYROX-Athletin Linda Meyer ist einfach mal Dritte geworden bei einem
Mega.
Öffentlichen Halbmarathon, dem Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg, ihrer Heimatstadt. Also Grüße gehen raus, Linda. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Mega, mega gut. Und natürlich auch danke an unseren Strongmove-Athleten Markus Funken, den Pacer. Ich habe es mit dem Fahrrad begleitet und Markus hat das extrem gut umgesetzt. Da haben wir gestern auch noch Kontakt gehabt. Das hat richtig Bock gemacht, auch aus meiner Perspektive. Wir haben nochmal Laufeffizienz gemacht und beziehungsweise darf ich jetzt nochmal analysieren mit den Videos. Ja, weil ich mich um die beiden gekümmert habe, habe ich dich leider nicht gesehen. Aber Fakt ist, die Laufeffizienz muss ja besser geworden sein in den letzten 12 Monaten, sage ich jetzt mal grob. In den letzten 6 Monaten nochmal einen richtigen Boost. Weil, wie war deine Zeit?
Ziel war unter 1,30 und tatsächlich bin ich 1,29,25, glaube ich.
Ja, mega
1,29,30, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Ziel erreicht. Und tatsächlich, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, muss ich an den Moment zurückdenken von letzter Woche zu der einen Trainingssession. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich habe dir danach ein crazy Feedback auch gegeben.
Ja, ich glaube, ich weiß noch, was
ich hatte Tempoläufe. Geplant waren 20 mal 400 Meter mit einer Minute Pause zwischendurch auf 11,5 km/h.
War nicht nur 12 Mal geplant oder so? Oder waren direkt 20 Mal geplant?
Also geplant waren 20.
Ah, okay.
Und ich habe aber nach dem dritten, vierten schon gemerkt, ey, ich habe erstmal gar keinen Bock und es fühlt sich unglaublich schwierig an. Und irgendwann dann nach dem 9., 10. Intervall habe ich so den klassischen Timo-Stöhner gemacht. So. Und dann plötzlich stehst du so neben mir, kommst aus dem Büro, stehst so neben mir und sagst so, ja, was ist denn gerade los? Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, irgendwie fühlt sich alles so schwierig heute an, ich krieg's nicht hin, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Kopfschmerzen, Kopf war nicht so richtig dabei. Das Laufen hat sich super schwierig angefühlt, also ich bin nicht, diese Leichtigkeit habe ich komplett vermissen lassen beim Laufen. Und es waren, ich glaube, 3,38 pro Kilometer im Schnitt. Also 20 mal 400 auf 3,38 war geplant. Und es hat sich aber unglaublich schwierig angefühlt. Dann habe ich gesagt, dann hast du mich noch gefragt, wie viel ich jetzt noch vorhab. Und ich habe dann so beim 10. gesagt, ja, noch so 1 bis 2, wäre cool. Und dann kam, ich glaube, das genialste Feedback von dir ever in Bezug auf das Coaching, was du jemals gemacht hast, muss ich auch mal so deutlich sagen. Und zwar, ich hab's sogar zitiert, ich hoffe, ich zitiere es noch richtig. Sei doch mal geil auf deine Fehler. So oder so ähnlich hast du es gemacht. Genießt es doch mal, freu dich doch mal, dass du auch Fehler hast, weil sich das von mir so schwierig angefühlt hat. Und das war für mich wie so ein Game Changer, ein kompletter Mindset-Switch, dass Training wirklich Training ist und nicht jedes Training immer nur High Performance und Peaken sein muss, sondern Training bedeutet wirklich, trainier doch mal wirklich auch an den Schwachstellen und genießt es doch mal. Und danach, und das war das Geile, ich habe noch 10 weitere Intervalle gemacht und die weiteren 10 haben sich so leicht angefühlt wie nie zuvor, also völlig geflogen danach,
Mega.
obwohl ich eigentlich abbrechen wollte nach dem 11.12. Also für mich absoluter Perspektivwechsel, was Training nochmal wirklich bedeutet. Genial. Ich musste es an der Stelle auch nochmal so sagen,
Ja, ich nehme es eher als
aber
Kompliment,
es war
also
wirklich cool.
sehr, sehr geil und irgendwie sind solche Momente für mich mittlerweile normal. Und zwar eher so zu hinterfragen, eine Idee gebend, als sich daneben zu stellen und zu sagen, komm, nur antreiben und so ein
Voll.
Scheiße, sage ich jetzt mal ganz salopp, sorry Leute, aber das ist für mich kein smartes Coaching vor allen Dingen. Ne? Also das ist jemand zu trainieren, kann sein, jemanden anzufeuern und so weiter. Aber Coachen ist halt, ich sag mal etwas, die eine Stufe smarter, die eine Stufe selbstständiger machend. Ich war danach nicht mehr da. Ich habe die 10 Intervalle noch nicht mal mehr angeguckt. Ich habe aus dem Büro natürlich gesehen, das läuft. Merkt man ja dann irgendwie so an der Stimmung und auch an der Dynamik einfach, weil auch kein Stöhner mehr kam, sondern es war nur noch so ein Geilheitsgefühl irgendwo im Raum.
100%.
Und das so aufzusaugen, das ist für mich so der Unterschied. Ein Trainer hätte daneben stehen müssen, hätte dich anpeitschen müssen, also extrinsisch motivieren. Und ja, der Unterschied, und das ist so der Anspruch, den wir einfach haben, euch zu coachen. Dann bin ich direkt wieder bei der Strong Unity, wo wir euch auch eher coachen als trainieren wollen, damit ihr selbstmündig werdet. Das war ein Paradebeispiel. Von daher geil, dass du das so erinnerst und wahrscheinlich auch nicht so schnell vergisst. Das sind so ganz wichtige Coaching-Momente.
100%. Ich habe damit so viel mitgenommen und deswegen auch der Übertrag auf den Halbmarathon. Und auch da habe ich es mitgenommen, weil ich tatsächlich, obwohl es ein Race war, so rein von der Wahrnehmung her so dabei war in dem Race wie nie zuvor. Ich habe tatsächlich jedes Mal, wenn ich so einen mentalen Durchhänger hatte, weil ich habe noch nie einen Halbmarathon gemacht auf Zeit, das ist auch meine zweitlängste Distanz ever gewesen. Immer wenn ich so einen kleinen Leistungseinbruch verspürt habe, mal so für, keine Ahnung, 500 Meter oder so, dann habe ich mich immer zurückerinnert, dass ich jetzt mal die Wahrnehmung auf bestimmte Bereiche lege. Das heißt zum Beispiel, jetzt lasse ich mal die Fußmuskulatur ein bisschen mehr arbeiten, jetzt mal ein bisschen mehr Wadeneinsatz, jetzt ein bisschen mehr Armschwung links bei mir. Das heißt, ich habe immer wieder die Rückkopplung gehabt, was sind mögliche Schwachstellen bei mir, die wir beide ja schon seit jetzt Monaten bei mir herauskristallisieren. Und diese Wahrnehmung hat mir so krass geholfen, dass ich das erste Mal beim Laufen wirklich eher muskulär bedingt aufhören musste, weil meine Waden und meine Hamstrings so zugegangen sind beim Laufen als meine Pumpe. Ich hätte theoretisch noch weiterlaufen können, aber muskulär gesehen, was ja eigentlich eher positiv bei mir ist, weil ich genau das ja trainieren möchte, dass ich mal wirklich von der Bewegungsökonomie so effizient laufe, dass ich muskulär mal endlich erschöpfe und nicht erschöpfe wegen meiner Pumpe. Und das hat so gut geklappt. Und ich kam ja ins Ziel, war an sich völlig entspannt tatsächlich. Aber meine Hemmis und meine Waden, ich merke die heute noch. Ich habe echt Hemmis und Muskelkater, als wenn ich vorgestern schwere RDLs gemacht hätte. So fühlt sich das an. Das ist mega cool. Deswegen, ja, also hat insgesamt zu deiner Ursprungsfrage, es hat mega Bock gemacht. Ich habe mir anfangs gesagt, komm, ich will ein bisschen entspannter anfangen. Bin doch zu schnell angefangen. Ich hatte die ersten 8 Kilometer und total spannend. Lynn hatte nämlich so ein rosa-pinkes Top an. Und ich habe dir die ersten 7, 8 Kilometer, habe ich Linda immer noch gesehen.
Krass, okay.
Das heißt, ich wusste immer noch, okay, ich bin irgendwo in Ferne und ich hatte am Anfang so einen Schnitt von 4,5, 4,6, 4,7. Ich habe es aber irgendwann nach Kilometer 5 erst gecheckt, weil ich eigentlich gar nicht aufs Handy mal gucken wollte, beziehungsweise auf meine Watch gucken wollte. Und dann irgendwann nach Kilometer 8 hatte ich so einen Mini-Leistungseinbruch, den ersten. Da bin ich so ein bisschen, ja, abgeschmiert auf so eine 4,12, 4,13, 4,14. Und dann habe ich irgendwann Linda auch nicht mehr gesehen, also Linda und Macker gesehen. Und da hatte ich so gedacht, Kack, jetzt habe ich so 7, 8 Kilometer erst. Ich muss nicht nochmal das Doppelte, sondern eigentlich das Dreifache. Dreifache? Also eigentlich noch
Ja,
14
sieben,
Kilometer.
vierzehn,
Genau.
einundzwanzig, ja.
Und dann hatte ich so meinen ersten mentalen Durchhänger, hat auch dann okay geklappt. Und irgendwann, so bei Kilometer 15, hat mich dann tatsächlich, es gibt ja die Pacer, die haben so ein Schild, wo drauf steht, na, wenn du vor denen bist, bist du unter 1,30 von der vom Ziel vom Ziellauf. Und irgendwann hat mich so eine größere Gruppe überholt. So 7, 8, 9 Leute. Und ich dachte, hä, warum ist jetzt hier so eine größere Gruppe? Und dann sehe ich plötzlich, dass der Pacer, also diese Sub 1,30, mich überholt. Und da war ich gerade wirklich so im Durchhänger und dachte, scheiße, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade schaffe. Dann habe ich irgendwie versucht, dran zu bleiben und dann ein, zwei Kilometer noch dran zu bleiben. Und dann so die letzten 5, 6 wurde ich nochmal richtig schnell. Also da habe ich nochmal so eine 4, 8, 4, 9, 4, 10. Also wurde ich nochmal echt gut. Und dann wusste ich auch, ich schaffe es jetzt recht easy und habe es auch geschafft. War stolz am Ende, weil Ziel war unter 1,30. Habe ich geschafft, so aus dem Training heraus. War auch irgendwie die 9. Einheit in der Woche. Von daher, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Aber ähnlich wie Mack von Linder, ich glaube, Macke hat gesagt, der ist Freitag noch Tempoläufe gelaufen. Also genauso bekloppt. Grüße gehen raus. Aber nee, Props auch an die beiden, also was die auch abgerissen haben, mega, also richtig geil.
Ja, auf jeden Fall fett. Also auch in deinem Fall, also Glückwunsch kann man schon sagen. Aus dem Training heraus mal eben unter 1,30 zu laufen, ist auf jeden Fall schon richtig, richtig gut. Und das Potenzial, was da noch schlummert, und dann kommen wir jetzt gleich auch zum Thema, wie man es rauskitzelt und letztendlich, wo die Unterschiede zum HYROX-spezifischen Training sind. Letztendlich hast du primär HYROX-spezifisch trainiert. Da können wir gleich mal so ansatzweise Erklärungen finden. Ich habe nämlich vorhin mal noch recherchiert, einfach mal bei PubMed, also dem sportwissenschaftlichen Recherchetool geguckt. Es gibt einfach noch keine Studien über HYROX-spezifisches Training. So, das stell ich jetzt erstmal so in den Raum und jetzt gucken wir mal, was wir heute draus machen. Aber du kamst dann letztendlich auf eine Frage, nämlich Halbmarathon versus HYROX-spezifisches Training
Ja, beziehungsweise,
oder 10 Kilometer Lauf.
ja, genau. Da haben wir uns, eigentlich war es gestern schon eine Podcast-Folge. Wir haben bestimmt gestern 20 Minuten schon darüber gebrainstormt und jetzt heute auch nochmal. Jetzt haben wir uns ein bisschen noch vorbereitet.
Wir brainstormen jetzt einfach mit euch gemeinsam.
Aber wollte ich gerade sagen, aber es ist an sich echt eine spannende Frage, weil der Unterschied zwischen einem 10-Kilometer-Lauf und einem Halbmarathon ist schon anders. Das heißt, bei einem Halbmarathon und Marathon ist vor allen Dingen Bewegungsökonomie ist eh immer super wichtig, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber vor allen Dingen in Bezug auf den Fettstoffwechsel ist ein wirklich guter Fettstoffwechsel im Halbmarathon und im Marathon super essentiell wichtig. Und beim 10-Kilometer-Lauf wiederum ist der Fettstoffwechsel gar nicht so wichtig. Das heißt, da geht es mehr darum, wie voll und wie gut du die Glykogenspeicher nutzen kannst. Das heißt, vor allen Dingen auch in Richtung Loading, einen Tag vorher, 2 Tage vorher, am Wettkampftag selber. Generell auch, wie groß die Glykogenspeicher sind, weil auch das ist ja in gewissem Maße trainierbar. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, HYROX ist genau in der Mitte. 10 Kilometer, absolute Spitzenläufer laufen so 28, 29, unter 30 Minuten. Gute, ambitionierte Athleten laufen so 40 Minuten. Und beim Halbmarathon, ich würde mich mal als jetzt nicht guten Läufer, einfach nur als normalen, ambitionierten Läufer, so unter 1,30 ist so, glaube ich, okay. Und das ist ja genau die Mitte. 1,30 zu 40 Minuten. Und HYROX ist ungefähr so 60 bis 70 Minuten. So können wir das ja mal pauschalisieren, 60, 75 Minuten. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie wichtig ist dann in diesem Kontext der Fettstoffwechsel überhaupt beim HYROX, weil es genau in der Mitte ist?
Ja, also
Ja.
ich habe mal ein bisschen recherchiert und alles mal so ein bisschen auch wirklich bis zu Studienjahren bin ich zurückgegangen, recherchiert, mir auch noch ein paar aktuellere Sachen angeguckt und wir haben so einen Satz immer gehabt, it depends. Ja, also es kommt einfach drauf an, auf die individuellen Geschichten. Zum Beispiel hast du gerade was gesagt in Bezug auf den Halbmarathon, dass dafür ein Fettstoffwechsel schon essentiell wichtig ist. Jein. Weil ein richtig guter Halbmarathoni zum Beispiel, also der das safe mal so unter 1,20, eher so in Richtung 1,10 läuft, was schon richtig, richtig schnell ist, der hat mit Sicherheit über Fettstoffwechseltraining, mit anderen Worten Zone 1-2-Training, auf die Zonenmodelle können wir gleich auch nochmal eben eingehen, sich das antrainiert, dass der so stabil ist dort, dass der aber einen Halbmarathon so schnell läuft, dass der das schon wieder rein aus Kohlenhydraten betreiben kann. Weil wir dann in einer Variante sind von vielleicht 1 Stunde 10. Das wäre aber selbst bei dir interessant, wie viel Fettstoffwechsel war überhaupt mit dabei oder war das aus Kohlenhydraten betrieben? So, dann kommt es natürlich nochmal darauf an, was habe ich vorher gegessen oder aus dem Vortag. Deswegen gibt es ja dieses Carbo-Loading, ne, Pasta-Party etc. Auch an Vortagen, sowohl zu Radrennen als auch vor allen Dingen zu Halbmarathon- oder Marathonrennen, dass die Speicher per se einfach voll sind. Die haben aber pro Person eine gewisse Größe und die sind dann irgendwann leer. Und jetzt komme ich erstmal zu meiner Teil meiner ersten Teil-Conclusion quasi in Richtung High Rocks, dass man einfach sagen muss, wir haben da einfach Intensitäten, da werden auf jeden Fall primär Kohlenhydrate verstoffwechselt, auch durch die Kraftdisziplin. Das heißt, vermutlich ist es so, dass eine gewisse Fettstoffwechselgrundlage auf jeden Fall hilft, aber je nachdem, was bei dieser Athletin oder bei diesem einen Athleten gerade mehr ausgeprägt ist. Ja, und dann haben natürlich die Leute ein Problem, die so mehr oder weniger gar keinen Fettstoffwechsel haben. Und Hand aufs Herz, das sind leider auch, ich sage, ich pauschalisiere hart, bitte nicht böse in das sein, dann CrossFit immer nur Knallballerei machen und überhaupt keine Fettstoffwechselgrundlage haben. Ne? Es geht alles über Carbs, egal wie lange das Workout ist. Und natürlich fällt dann die Leistung irgendwann ab, wenn ich nicht nachlade, also sprich ein Gel oder irgendwas dabei habe. Und dann stirbt die Leistung ab, also sprich, man wird einfach langsamer, erschöpfter und so weiter. Während man vielleicht Teile des Laufens noch aus Fettstoffwechsel betreiben kann, glaube ich schon, dass wir gerade bei HYROX in so einer Art Wechselspiel sind sozusagen. Und je besser der Fettstoffwechsel, also eine wirklich große Grundlage, mit uns bringen, dass dann auch die Peaks im Sinne von auch einer VO2 Max, das ist ja auch ein ganz wichtiger Parameter, und dann sage ich auch direkt den dritten dazu, auch die bewegungsökonomische Komponente, um möglichst viel Energie zu sparen überhaupt erstmal, egal ob jetzt Fettstoffwechsel oder Kohlenhydratstoffwechsel, einfach das Ganze zu ökonomisieren. Aber es wird noch sehr, sehr spannend, wo wir das in Zukunft hinbringen. Wir werden sehen.
So, und jetzt habe ich eine spannende Frage. Jetzt hast du gerade den letzten dritten Punkt angesprochen in Bezug auf Bewegungsökonomie. Ist eh so eines der absoluten, ja, Leitfaden von Strong Move, dass wir totalen Fokus auf die Bewegungsökonomie, Effizienz legen. Und da ist die Frage, wenn du jetzt im HYROX Race bist, sagen wir mal so nach dem Rudern, das heißt, du hast über die Hälfte schon durch und dann fängt man ja so meistens an zu erschöpfen. Und gerade dann ist eine Aufrechterhaltung von der Bewegungsökonomie ja super wichtig. Und jetzt ist die Frage, um das aufrecht zu erhalten, brauchst du ja auch Energie. Das heißt, irgendwie ist es ja so ein Wechselwirken, oder?
Klar.
Weil desto ökonomischer du läufst, desto energiesparender bist du, aber trotzdem brauchst du ja, um aufrechte Körperhaltung, um die Muskulatur auch wirklich in Anführungsstrichen jetzt anzusteuern, die benötigt wird beim Laufen, brauchst du ja auch Energie. Und da stelle ich mir so die Frage, wie wichtig ist die zweite Rennhälfte in Bezug auf, wenn der Fettstoffwechsel da nämlich gut funktioniert, dass du mehr Energie rausziehen kannst und dass du dadurch ja auch ökonomischer arbeiten kannst und mehr Energie sparst. Verstehst du den Punkt, den ich meine?
Ja, definitiv. Aber wir haben hier halt das Problem und das ist genau das, worüber es noch nichts gibt. Wir werden der Sache aber mit unseren Laktatanalysen und wir werden sie sehr spezifisch versuchen aufzubauen. Also ist jetzt hier mal ein harter Spoiler-Alert auf jeden Fall. Inklusive der Spiro werden wir versuchen, das ganze Ding zu hacken. Nämlich, dass man halt überlegen muss, bei der Intensität, die dann abgerufen wird, werden überhaupt Fette verstoffwechselt? Und wenn nicht, und die Kohlenhydratspeicher leer sind. Deswegen nehmen ja viele, also ich pauschalisiere wieder, die meisten nehmen ein Gel nach dem Rudern oder beim Rudern im Double oder so. Ne? Also das ist auf jeden Fall so ein prädestinierter Zeitpunkt dafür. Weil Hälfte und so weiter, dann kommt das irgendwann an und dann muss man sich auch die Frage stellen, wie viel kann bei dieser Intensität überhaupt aufgenommen werden? Da sind die Gels mit Sicherheit super gut für, dass dann Richtung Ende das nochmal zur Verfügung steht. In dem Moment natürlich nicht direkt. Manchen gefällt natürlich auch der Geschmack. Ich bin auch so ein Kandidat. Sobald ich was irgendwie Süßliches nur auf der Zunge habe, ist direkt so, yo, das ist gut.
Hochspannend dazu, allein schon der Geschmack und nur wenn du was im Mund hast, tatsächlich führt schon dazu, dass sich die Glykogenspeicher theoretisch wieder füllt. Also es ist total spannend. Das heißt, alleine der Geschmack im Mund. Und ich habe das beim Halbmarathon tatsächlich, die haben Bananen angeboten. Ich habe dann so eine Banane mir geschickt. Ich wusste, also keine Ahnung, ob das überhaupt richtig war oder nicht. Wahrscheinlich werden die richtig guten Läufer jetzt lachen gerade. Aber ich habe nur die Banane in den Mund genommen, nur zerkaut und dann wieder ausgespuckt. Weil alleine das hilft schon in
Genau.
Bezug auf die Energiegewinnung dann wieder. Aber ich habe auch ein Gel benutzt beim Halbmarathon. Aber ja, auch genau diese Versorgung im HYROX Race ist, glaube ich, und wird auch, glaube ich, noch entscheidender, wann man vielleicht auch wie was nimmt. Weil ich könnte mir auch hier wieder die Frage stellen, bei einem Race, das ungefähr eine Stunde geht, ist vielleicht ein Gel ab 30, 35 Minuten vielleicht schon zu spät. I don't know. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie lange das auch braucht, um wirklich anzukommen.
Es könnte tatsächlich sein, das muss man einfach mal ausprobieren. Bis hin zu mal Messvariablen, das werde ich noch rausfiltern, ob es schon Sinn macht, es nach 20 bis 25 Minuten schon zu nehmen, wenn nicht sogar früher. dass das dann live zur Verfügung steht, hängt aber auch davon ab, wie groß sind die Speicher. Also was macht Sinn? Wie groß sind die Speicher von dieser einen Person? Wie ernährt sich diese eine Person? Das heißt, wir werden immer wieder auf die individuelle Komponente zurückkommen und es wird sich nicht pauschalisieren lassen. Also vielleicht kriegen wir grobe Regeln, aber mit Sicherheit nicht das eine Exempel, gerade wenn wir Menschen haben mit, ich sag mal, Extremernährungsvarianten, die trotzdem gute Ergebnisse erzielen, beispielsweise, wo es dann interessant wird, wie bereit sind die nach den dann bereitstehenden, demnächst bereitstehenden Erkenntnissen, ihr Verhalten, also ihr Essverhalten oder auch In-Race Nahrungsaufnahme zu adaptieren. Ich glaube, da sind viele dabei, die auch sagen, dann kommen auch so Angstkomponenten oder Unerfahrenheitskomponenten dazu. Nee, ich kann im Rennen nichts zu mir nehmen. Manche sagen ganz safe, ich muss was zu mir nehmen, sonst weiß ich, dass ich es nicht schaffe. Das sind mit Sicherheit auch super interessante Anhaltspunkte. Gut, das ist so meine Arbeitsweise, in dem Sinne nicht hochwissenschaftlich, aber einfach mit Menschen zu reden, das zu analysieren, zu sammeln. Wie gesagt, am Ende ist es relativ simpel, es wird aufs Individuum ankommen. Das ist das, was ich sowieso irgendwie am besten verknüpfen kann. Und trotzdem werden wir das hier teilen, freuen uns aber, kann ich an der Stelle schon sagen, mal auf eure Erfahrungen. Also schickt die Ents entweder bei Instagram, @strongmoveclub verlinken oder postet sie mal unter die jeweilige Podcast-Folge, je nachdem, wo ihr das hört, wie eure Erfahrungen sind. Mit Gel, wann Gel, ob überhaupt Gel oder halt nicht. Wie macht ihr das?
Ich wollte gerade sagen, in dem Zusammenhang ist auch die Frage, die ich mir stelle, ob ein Gel überhaupt sinnvoll ist im Hyrox. Also brauchen wir das rein theoretisch, so rein von der. Gut, es gibt einfach keine Evidenz dazu, weil Hyrox eine so junge Sportart ist. Aber auch im Laufen, bei einem 10-Kilometer-Lauf, werden Läufer keine Gels nehmen. Bei einem Halbmarathon wiederum schon. Das heißt, du bist hier wieder in der genauen Lücke. Und auch fürs Training sagt man so, wenn ein Training so 75 bis 90 Minuten geht, dann macht Loading während der Einheit Sinn. Und dann macht Loading auch vor allen Dingen während der Einheit Sinn, wenn du es konstant auffüllt, das heißt bereits nach 15 bis 20 Minuten immer wieder konstant Glukose, also Zucker aufzunehmen. Deswegen die Frage im Hyrox, also richtige, absolut richtig gute Athleten brauchen mittlerweile so 55, 56 Minuten. Das heißt knapp unter eine Stunde. Die Frage ist, brauchen die überhaupt wirklich ein Gel für diese eine Stunde, wenn die Glykogenspeicher perfekt und optimal gefüllt sind?
An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören. Theoretisch muss man das relativ klar mit Nein beantworten, weil dieser Athlet, wenn er diese Zeit abrufen kann, dann ist er in der Lage, diese Zeit so abzurufen, also beziehungsweise man könnte es auch als Frage formulieren. Ich mache es erstmal vorsichtig. Die Frage ist, wurden diese Zeiten mit Gel oder ohne Gel erzielt? So, das muss man sich eigentlich erstmal fragen. Wenn das aber ein Athlet ist, der eine Spitzenzeit ohne Gel bewerkstelligt bekommt, dann ist die Antwort halt, nein, braucht er nicht. Also offensichtlich aus den Kohlenhydraten, die sowohl in der Muskulatur, Leberglykogen etc. gespeichert waren, als auch das, was er vorher gegessen hat, je nachdem, wann das Rennen an diesem Tag stattgefunden hat. Dann reicht es, um das abzurufen. Das muss halt jeder für sich selber schon wieder testen. Fakt ist aber, dass man das halt trainieren kann. Also du kannst ja die Glykogenspeicher bis zu einem gewissen Grad trainieren. Dann hängt es natürlich mit Muskelquerschnitt und so weiter zusammen. Was kann man überhaupt speichern? Faktisch jeder Triathlet weiß, wenn man sich Menschen wie Jan Frodeno anguckt, riesengroß, super, super dünn. Also ne, nur Muskeln und Samenstränge, wie ich so schön sage immer. Da ist doch klar, dass der für einen vollen Ironman natürlich unterwegs essen muss. Der Körper kann nicht genug speichern. Ich finde das vom Ironman runterzubrechen, auch auf HYROX, sehr interessant. Ich glaube auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch die Frage stellen könnt: So, kann ich das überhaupt gut schaffen? Und es könnte sein, dass wir hier einen großen Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sagen: Hey, ich probiere das mal mit dem Gel, weil ich habe so gelitten im letzten Drittel. Und das komplett anders empfinden und direkt neue PRs machen, wenn sie nur ein Gel mitnehmen, weil diese Speicher nicht so trainiert sind auf die Stunde.
Genau, dann wäre aber wieder der Kontext, über welchen Athleten reden wir, welche Zeit war vorher. Das heißt, wenn wir uns vorher in einem
Genau.
Range von zum Beispiel so 1,30, 1,25, 1,20 bewegen, kann Gel wiederum Sinn machen, weil das ist schon wieder eine Dauer, die über 60 Minuten ist, deutlich über 60 Minuten ist. Und da kann Carb-Loading während des
Genau.
Rennens schon sinnvoll sein. Ja, ich finde es super spannend. Ich kann die Frage.
Das heißt, letztendlich kann man eigentlich festhalten in Richtung deiner Halbmarathonzeit. Ich würde ja auch für einen HYROX irgendwo 1,5 Stunden brauchen. Also ich dürfte unterwegs auf jeden Fall was essen. sozusagen, ne? Also, weil meine Speicher, das ist jetzt aber wieder, jetzt bin ich vielleicht so ein bisschen ein mittelgutes Beispiel. Ich kann auch 90 Minuten durchrudern mit der Intensität X, sage ich jetzt mal, weil das muss man ja mit einfließen lassen. Wer kann überhaupt welche Intensität über die Dauer fahren? So, und dann sind es zwei Punkte, die bedingen sich sozusagen direkt gegenseitig. Welche Intensität kannst du für welche Dauer? Und ist, sobald ich ein bisschen drunter gehe, damit ich sicher durchhalte, siehe HYROX, komme ich dann in Dauerbereiche, wo ich eigentlich Nahrung aufnehmen sollte. Das heißt, es ist nicht immer nur eine Sache, es sind mindestens diese beiden Punkte, die man berücksichtigen sollte. Aber damit mal rumzuspielen, kann super, super interessant werden. Und ja, wir freuen uns auf eure Feedbacks auf jeden Fall schon mal. Wir werden auch selber super viel testen auf jeden Fall.
Ja, absolut, 100%. Ja, ich finde es aber so spannend, weil der Gel-Hype gerade im HYROX ist halt riesengroß. Und auch gerade bei den ganzen Spitzenathleten, und ich will es gar nicht pauschalisieren oder irgendwas schlecht reden, weil die Antwort ist einfach noch nicht klar, weil HYROX ist zu nicht evidenzbasiert, dass man überhaupt irgendwas sagen kann, okay, du brauchst das und das. Wo es im CrossFit ehrlicherweise schon mehr zu gibt, tatsächlich, einfach weil es auch eine ganz andere Intensitätsstufe auch ist. Aber ich könnte mir einfach, also ich pauschalisiere hart, dass vielleicht viele Gels für viele absolute Spitzenathleten auch vielleicht overrated sind. So, das ist einfach so das, was ich sage. Nicht für jeden. Ich könnte auch zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht, ob Tobi ein Gel nimmt während des Rennens. Ich meine nicht zum Beispiel, aber ich bin mir auch nicht sicher.
Eher nicht. Aber andererseits hat er gerne eins griffbereit. Und das habe ich am häufigsten schon gehört, dass wenn so ein Gefühl entsteht, gerade die Spitzenathleten gerne eins dabei haben. Erlebt habe ich aber auch schon absolute Spitzenathleten, die ein Gel genommen haben, wo es sich definitiv nachteilig ausgewirkt hat. Siehe, du bist im Rennen, du bettelst dich wirklich um Plätze 1 bis 3, sage ich jetzt mal. Du fährst gerade in Intensität, da kann und will der Körper nicht verstoffwechseln, selbst wenn es nur so ein schisseliges Gel ist. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, so, holy shit, ich gehe jetzt gerade in Intensität, ich will mich hier gerade betteln, ich bin voll im Race-Mode. Eigentlich solltest du ein Gel nehmen, du müsstest also von der Psychologie her zurückstecken, die zur Not gehen lassen, das Gel nehmen, in Ruhe verarbeiten, um dann wieder aufzuholen. Es ist natürlich ein Mindgame. Also es ist wirklich, wirklich super krass zu differenzieren. Und super individuell, bis hin zu, wie ich es gerade quasi beschrieben habe, auch nochmal race-intern. Ja, spontan, soll ich sagen. Also, du musst halt agieren. Ja, und das mal, würde natürlich einen mündigen Athleten ausmachen. Und dann, darauf will ich eigentlich hinaus, Stereotyp an seinem Verhalten festzuklammern. Ich muss das Gel nehmen. Gut, das kann sein. Abgefahren wird es dann, wenn du halt so im Battle-Mode bist und dein Stoffwechsel verrückt spielt und du wegen des Gels das Rennen nicht zu Ende racen kannst. Selbst wenn du am Ende natürlich verlierst, und dann sind wir leider wieder in diesem Erkenntnisgewinn, sage ich jetzt mal konstruktiv, der dann leider in einem zweiten oder dritten Platz geändert hat, im schlimmsten Fall im vierten Platz, weil du das Gel nicht genommen hast, was aber vielleicht so oder so passiert wäre. Ne? Also es ist wirklich so eine Art Dilemma, und im Prinzip kann man eigentlich nur sagen, ein Athlet, ein Spitzenathlet, aber letztendlich jeder, der sich verbessern will, kann diese Variablen gar nicht gut genug kennenlernen. Also das würde ich ganz klar so sagen. Also mit anderen Worten, wir reden über wettkampfspezifische oder intra-wettkampfmäßige Nahrungsaufnahme. Wir reden über eine doch gute, breite Grundlage, über wie gut ist deine Bewegungsökonomie und wie gut ist deine VO2 Max. Also es sind schon einige Faktoren, und monokausal zu denken, das haben wir schon ganz oft im Podcast gesagt, ist meistens fatal. Dann wirst du nicht zu einem guten Ergebnis kommen.
Wobei das ist vorhin gesagt, die Grundlage, die die Ruderathleten abspulen, das ist ja auch, super, wie hast du es vorhin gesagt, total konträr. Die
Genau, es ist ein Extrembeispiel, das man sich einfach überlegen muss. Deswegen komme ich dann doch auf das Thema Grundlage, was eigentlich auch nach wie vor als modern gilt, zu sagen, wir brauchen eine breite Basis. Ne? Die breite Basis liefert einfach sozusagen die höhere Pyramide, wie ich das ganz gerne beschreibe. Also je breiter du die Basis einer Pyramide machst, in dem gleichen typischen Pyramidenwinkel, desto höher wird diese Pyramide letztendlich. Und dann sind wir ja auch im Prinzip, reden wir ja sofort über Pyramide, wenn wir über polarisiertes Training reden. Also reden wir trotzdem auch im polarisierten Training von einer möglichst breiten Basis. So, bei, ich würde selbst sagen, mittlerweile im Profi-Hyrox-Sport, als auch vor allen Dingen im Profi-Triathlon und auch im Profi-Rudersport ist es einfach so, wie viel Zeit trainiere ich eigentlich pro Woche? Und da ist es ganz klar so, bei den Ruderern, wenn man da mal, und Rudern kann man wirklich als Extrembeispiel nehmen, also olympisches Rudern meine ich jetzt, 2000 Meter Distanz, braucht man im Achter 5 Minuten 30 oder schneller. Manchmal 5,35, 5,38, je nach Wind und Welle und so weiter. Die Weltbestzeit hält der Deutschlandachter noch mit einer 5,18, Ne? Also 5 Minuten 18. Was wird aber trainiert? Standard-Trainingseinheiten. Zweimal XA, 24 Kilometer, 26 Kilometer rudern.
Tag oder?
Zweimal am Tag, ja. Ne? Also es sind 14, 15, 16, 17, 18 Trainingseinheiten in der Woche. Klar, da ist dann auch mal Mobility, Yoga und sowas dabei. Da sind in der Regel zwei Krafttrainingstage mit dabei. Also teilweise nur Sessions, an denen trotzdem auch noch gerudert wird, vorher oder nachher, manchmal auch nicht, je nachdem, wann der nächste Wettkampf ist. Aber muss man sich überlegen, so viel Grundlagenausdauertraining für 5 Minuten 30 Belastung. Weil sonst fährst du nicht in der Weltspitze mit. Es gibt mittlerweile aber auch da neue Erkenntnisse und auch in meiner Recherche vor diesem Podcast hat sich gezeigt, zum Beispiel, dass Norwegen auch sehr, sehr stark im Skilanglauf auf polarisiertes Training geht und aber auch mehr oder weniger als einzige Nation. Und im Rudern gibt es wiederum andere Extreme, andere Nationen, die sagen, wenn du schnell rudern willst, musst du rudern. Es gibt, die gehen so weit, die machen noch nicht mal Krafttraining. Die rudern nur. Also es ist wirklich verrückt, dass wenn du einmal so die Athletik fürs Rudern hast, dass du dann halt, dass die dann nur noch rudern trainieren.
Das ist total spannend, weil da wäre ich auch wieder eher konträr, dass ich sagen würde, jemand, der nur Fußball spielt oder nur rudert, aber nicht an seiner allgemeinen Athletik arbeitet, der kann langfristig nicht besser werden, weil das ist allein schon Maximalkrafttraining verbessert die Bewegungsökonomie. Das ist so nachweislich. Und deswegen würde ich mir immer die Frage stellen, okay, welche Sportart ist gerade da und wie viel Zeit, genau wie du, kann ich investieren? Das heißt, keine Ahnung, 80% spiele ich Fußball, 80% ruder ich wirklich und die anderen 20% mache ich andere Dinge. Wie beispielsweise, ich arbeite an meiner Athletik, ich mache schwere Deadlifts, baue ich mit ein. Das heißt, ich arbeite allgemein an meiner internen, an meiner intramuskulären Koordination, um die allgemeine Bewegungsökonomie zu verbessern für die jeweilige Sportart, die ich brauche. Deswegen, also ich persönlich halte davon relativ wenig, dass man nur dieses strikte Muster fährt, ich ruder nur oder ich spiele nur Fußball oder ich laufe auch nur, sondern arbeite dann gar nicht an der oder an der anderen Athletik, die ähnlich wichtig einzustufen ist, wie es auch andere vorherige Podcast-Gäste schon gesagt haben, um auch da nochmal den Dr. Marquardt zu zitieren, als Läufer solltest du auch Krafttraining machen, weil A ist es ein super präventiver Faktor, es schützt die Muskulatur, es macht dich
Guter
stärker,
Punkt.
robuster. Und B, es fördert einfach die Bewegungsökonomie, das heißt die Laufökonomie. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin auch gesagt hast, wie wichtig die Bewegungsökonomie bei einem Halbmarathon, bei einem Marathon, im HYROX ist.
Alles gut. Ich bin müde.
Was?
Ich habe müde Augen, habe ich gerade gesagt.
Was eine Folge. Jetzt muss ich schon wieder lachen.
Egal.
Ich habe eh schon einen Lachkick seit 2 Tagen. Aber nee, es ist genau der Punkt, wie wichtig dieses Training ist. Und deswegen bin ich auch ein so großer Fan von so einer Art polarized, also polarisiertem Training, dass ich auch sage ganz klar, die Grundlage, das heißt Zone 2 Training. Und Zone 2 Training bedeutet übrigens in einem 5-Stufen-Modell Zone 2 Training. Es gibt auch ein 3-Stufen-Modell, wo man sagt, Zone 1 ist dieses klassische, oh Gott,
Red ruhig weiter.
dieses klassische Lit. Zone 2 ist das Mid, also die Mid-Intensity in Trainings Endurance Zone und Zone 3 ist das Hit. Wie gesagt, in einem 5-Stufigen-Modell sprechen wir von Zone 2 auch Lit und das ist äquivalent bei einem 3-Stufen-Modell die Zone 1. Und ich sage auch ganz klar, dass das mit die Grundlage ist, weil es physiologisch gesehen auch so unglaublich viele positive Vorteile hat. Das heißt, dieses Fundament, diese Basis, diese Pyramide, die du auch gesagt hast, so wichtig ist in Bezug auf A, verbesserte und stärkere Mitochondrien, das haben wir auch schon gesagt. Und B, eine allgemeine Ökonomisierung des gesamten Herz-Kreislauf-Systems. Und beides sind unglaublich wichtige Parameter in Bezug auf die VO2 Max. Das heißt, diese Grundlage, das Fundament ist und bleibt aus meiner Sicht auch super relevant für HYROX. Das heißt, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, diese nur Knallballerei, nur Intervalle und nur in dieser hochintensiven Intensitätszone zu arbeiten, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Die Frage ist nur, wie effektiv kann man trotzdem ein Training für HYROX gestalten? Das heißt, wie sollte das Volumen sein oder die prozentuale Aufteilung von wirklich, jetzt in einem 5-Stufen-Modell, Zone 2, das heißt das klassische Lit, das Fundament und Stufe 4-5, die Stufe HIIT, also das High-Intensity Training Endurance Zone, der Bereich. Die Aufteilung wird wahrscheinlich, das wird auch noch dauern, diese reine prozentual, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, rein von der Aufteilung her.
Ja, definitiv. Zumal man da einfach sagen muss, wer hat gerade auch in den Disziplinen welche Schwächen. Ne? Also auch da muss man ja den Zeitfaktor Training pro Woche irgendwo berücksichtigen, zu sagen, wo ist denn deine schwächste Disziplin? So, dass die letztendlich auch natürlich mal so ein bisschen ausgemerzt wird, diese Schwäche oder Schwächen, gerade wenn es mehrere sind, um ja diese eine vielleicht das Gesamtsystem, also das gesamte Rennen killende Performance während eines Heilungsrennens quasi auszumerzen. Ich glaube, damit, das ist auch jedem klar, ne? Also Schwächen müssen so weit abgestellt werden wie irgendwie möglich. Interessant ist nochmal der Punkt, du hast gerade Mitochondrien erwähnt, dass man tatsächlich früher dachte, dass dieses hochintensive Training, das ist ja jetzt so 10 bis 20 Jahre, mittlerweile wissen wir das, wo es sowas wie Tabata-Protokolle gibt, gelebt werden und auch wissenschaftlich hochgradig bewiesen ist, dass es gut funktioniert, hohe Überträge liefert, aber auch wieder nur in einem recht spezifischen Bereich, wo es zwar Übertragungseffekte gibt, aber wenn man trotzdem diese Grundlage angeht, dass das schon, ich sage immer, von unten alles so nach oben schieben kann, von der, wenn ich wieder bei der Pyramide bin. Fun Fact ist, früher dachte man tatsächlich, also reden wir jetzt so von 20 Jahren plus in die Vergangenheit, eher so 30 Jahre, dass Mitochondrien bei High-Intensity-Training kaputt gehen. Also, dass die verbraucht werden sozusagen. Und das ist natürlich schon längst widerlegt. Da geht also gar nichts kaputt. Im Gegenteil, genau die werden halt trainiert. Und ja, eingangs die Frage, wie gesagt, die bleibt im Raum stehen. Wer steht wo? Wie viel bringt Grundlagentraining noch, also Standard-aerobes Training, um für HYROX noch spezifisch nachschieben zu können, quasi die Leistungsfähigkeit. Letztendlich würde ich da nochmal auch eine, also den Punkt der Belastungsverträglichkeit mit reinbringen, nämlich sich überhaupt mal gerade für die, ja, ich sage jetzt mal HYROX-Anfänger, die vor allen Dingen auch noch nie gelaufen sind, sich erstmal, hört unbedingt die Folge mit Dr. Marquardt einfach nochmal, hingehen und sagen, fand ich auch ein super Statement zu sagen, lernen erstmal 2 Stunden am Stück locker zu laufen, vor allen Dingen, ohne dass dir was wehtut. Na, also eine funktionelle Grundlage, würde ich da mal zu sagen, einfach. Es geht nicht immer nur um die leistungsorientierte Grundlage, weil, Hand aufs Herz, das habe ich schon, ich glaube, sehr häufig gesagt in diesem Podcast, die Bewegungen, die man teilweise sieht, sind so, so grauselig. Ob das das Laufen ist oder auch die Disziplinen. Walking Lunges ist so ein schönes Beispiel, wenn Po-Muskulatur so gar keinen Job macht, X-beinig etc. etc., Valgusbewegung im Knie, im Fuß, im Sprunggelenk und so, katastrophal. Also da gibt es viel Funktionelles aufzutrainieren, aber rein aufs Laufen bezogen und ja, da soll ich sagen, prügel ich mich gerade hin. Also ich muss mich gar nicht prügeln, es fällt mir erstaunlich leicht vom Mindset her, so langsam wieder auf solche Distanzen zu gehen. Ich bin noch nicht bei 2 Stunden. Das wäre dann so, wann mache ich meinen nächsten Halbmarathon, ne,
Aber
zum
trotzdem Step
Beispiel?
by Step
Ja, natürlich
rantasten.
Step by
Also
Step,
sowas
ne?
kann auch gerne mal
Ja.
ein halbes Jahr dauern. Also fang lieber da ganz, ganz klein an mit dem Laufen.
Und jetzt vor allem auch die Frage, warum? Weil man auch nicht einfach irgendwie laufen sollte, ne? Beispiel, selbst wir beide gehen jetzt Ende Juni nochmal ins Laufseminar. Grüße gehen raus an die Julia Lange, die Frau von Patrick Lange. Da fahren wir hin für ein Laufseminar. Auch der Podcast war mega gut und gucken dann. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir rausgekitzelt bekommen noch,
Ah,
ne?
ich
Sowohl
freue
für
mich
dich
mega drauf.
als auch bei mir dann. Und ich freue mich drauf, wenn ich das erste Mal wieder 2 Stunden am Stück locker gelaufen bin und mal meine alte, einzige Halbmarathonzeit von Wahnwitz oder Aberwitzigen. 2 Stunden und ich glaube 39 Sekunden oder sowas, ja, mal outperforme. Weil sonst, wenn ich das nicht safe schaffe, würde ich auch nicht mehr an den Start gehen. Mit damals waren es aber auch nur 7 Trainingseinheiten oder so, die ich gemacht habe. Und der längste Lauf war, glaube ich, also wenn es hochkommt, 12 Kilometer. Also macht das nicht, das ist nicht schön. Der Tag danach war auch nicht schön. Ja, dagegen ist Timo hier richtig souverän sozusagen mit dem bisschen Beinmuskelkater auf der Rückseite, was er jetzt hat, und läuft dann aufgrund von wirklich viel, viel gutem Grundlagentraining im Laufe des letzten Jahres, trotz Krankheitsphasen und so weiter, mal eben eine 1,30. Also auch das könnte man fast schon als sehr, sehr, zwar sehr unwissenschaftliches, aber Paradebeispiel nehmen. Grundlage funktioniert. Grundlage läuft,
Ja,
könnte man
absolut.
sagen.
Vielleicht noch, um das Thema abzuschließen, wie wichtig auch die Grundlage ist in Bezug auf die nachfolgende Regeneration. Weil auch das ist ja nachweislich, desto mehr Kapazität du aufbaust über diese aerobe, über diesen aeroben Motor, das heißt klassische Zone-2-Lit-Training, desto besser regenerierst du auch nach intensiven Trainingssessions als auch nach Wettkämpfen. Wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum ich habe so viel Grundlage trainiert, dass ich mich nach dem Halbmarathon, also am Tag selber und die nächsten Tage so gut gefühlt habe. Klar, muskulär bedingt merke ich es schon, aber so rein von der Puste her, super. Also ich fühle mich echt auch mental relativ gut fit, dass ich heute schon wieder so intensiv trainieren konnte, so 2 Tage nach dem Halbmarathon mit so Intervallen. Von daher, nee, also absolut zufrieden. Und deswegen, das ist die Grundlage, die sollte auch bleiben.
Auf jeden Fall, die muss bleiben in gewisser Weise. Es kann sein, dass irgendwann ein Athlet, wenn er es wirklich viel trainiert hat, schon wirklich sehr hohe Sättigungseffekte in gewissen Bereichen hat, aufweist, wo man dann den doch recht unbequemen Weg gehen werden muss. Das wird hier auf die eine oder andere Athletin und den einen oder anderen Athleten zukommen. Gerade wenn wir unsere Spiro- und Laktatvariante, vor allem die Spiro, hochfahren, dass man dann sagt, okay, ernährungstechnisch wäre das optimal für den und den Belastungsbereich etc. etc. Also das wird super, super spannend und ich bin mir sicher, dass wir sehr, sehr individuelle Ergebnisse sehen werden und es da wenig bis gar nichts zu pauschalisieren gibt. Nee, und dann wird es halt sehr, sehr unbequem, wenn einfach ganz klar sichtbar wird, du musst primär das und vielleicht das trainieren. Du musst das, vielleicht nur das trainieren. Natürlich das andere auch, aber primär mal den Fokus auf diesen und diesen Punkt. Das muss natürlich wieder in den Gesamttrainingsplan und Saison, Offseason, wie auch immer, Kontext passen und passend eingebaut werden. Aber das wird ja sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich freue mich schon darauf, hier zu berichten. Ich fürchte, ich bin selber allerdings auch hardcore mit von der Partie, was bei mir so die schwächsten Punkte sind. Da werden nämlich eher so ein, zwei, drei Dinge mindestens auftreten. Wir
Ja,
werden sehen.
da kommst du jetzt auch nicht mehr raus aus
Naja.
dem
Nee,
aus der
will ich ja auch gar nicht. Ist einfach mega spannend und macht richtig, richtig Spaß.
Also ich hatte Riesenerkenntnisse damals in Bezug auf meine Laktatanalyse, weil es mein Training tatsächlich einfach nochmal verändert hat, weil ich wusste, dass ich eine relativ gute Pumpe hinten raus habe, gerade in diesen hochintensiven Mustern vom CrossFit einfach. Aber diese Grundlage hat gefehlt. Das heißt, ich war relativ schnell beim Laufen an meiner anaeroben Schwelle und diesen Peak. Und ich bin deshalb total gespannt, wenn ich meine nächste Laktatanalyse mache, inwieweit sich das verschoben hat nach unten, also verbessert hat. Deswegen, ich freue mich selber. Ich glaube, das ist auch die Geschichte, warum wir beide das jetzt machen mit Laktat und Spiro hier bei uns, weil wir es selber einfach hardcore testen und machen
Ja.
wollen.
Ja, aber auch die Wichtigkeit für jeden Athleten erkannt haben, weil ansonsten ist das alles nur so ein bisschen ins Blaue getippt. Und das ist halt das Wichtige, dafür steht eigentlich auch die Slow-Move-Effizienz. Erstens überhaupt sich Bewegungen anzugucken, Bewegungsqualität, um bei HYROX zu bleiben, die Bewegungsökonomie zu erreichen. Das gilt aber für Gewichtheben genauso. Ja, du kannst da Kurven einbauen in deine Bewegung, hast du nicht gesehen, Schleuderbewegung und so weiter. Es wird nie wirklich gut so. Mit anderen Worten, du trainierst eigentlich, boah, soll ich sagen, die falsche Sportart sogar. Ne? Also das ist halt eigentlich das Entscheidende. Und das habe ich, glaube ich, aber auch in der letzten Folge gesagt bezüglich VO2 Max. Du kannst halt Knallballerei machen und deine VO2 Max hochfahren mit einem schlechten Bewegungsmuster. Ja, du wirst fitter. Aber die Basis von Bewegungsökonomie, du wirst nie Spitzenleistung erzielen. Es wird nicht möglich sein. Ne? Und wenn man sich so Topläufer wie ein Kipchoge anguckt und so weiter, wie der läuft. Das grenzt halt an absolute Perfektion. Und wenn der dann trainiert, dann lohnt sich das halt auch richtig. Aber solange deine Bewegung per se Mist ist, und Linda ist ein super Beispiel jetzt mit ihrem Halbmarathon, passieren eigentlich zwei Dinge. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es einige nachvollziehen können. Ich selber jetzt aktuell auch. Du merkst einfach, du ja auch mit deinem Muskelkater, man findet die schwächsten Stellen raus. Aber wenn du an der Bewegungsökonomie, an der Präzision und so weiter arbeitest, ist halt relativ abgefahren, wenn da eine Spitzenathletin neben dir steht und sagt, erstens, es war schnell, zweitens, es hat Spaß gemacht und so eine gute Stunde nach dem Rennen und es tut nichts weh. Und das war übrigens auch ein Tag und jetzt 2 Tage später so. Es tut nichts weh. Und das ist natürlich eine Belastungsverträglichkeit dann, das ist einfach perfekt. Ne, und all diese, ich sag jetzt mal, kleinen und mittlerweile, ne, was wir alles aufgezählt haben, vielen Perfektionierungspunkte, das ist das mal in Ruhe aufzubauen, nach und nach in sein Training, von mir aus schnellstmöglich ins Training einzubauen, diese Perspektive so einzunehmen, und es so auch durchzuführen, das macht richtig Bock, weil, Gut, vielleicht ist Bewegungsökonomie zu trainieren manchmal echt nervig, ne? Dann stehe ich als Coach neben dem Laufband und blabber dich halt voll. Ja, aber wenn du es halt nicht fühlst, dann muss man irgendein Feedbacksystem finden. Ne? Dann berühre ich auch schon mal eine Hacke oder eine Oberschenkelrückseite auf dem Laufband. Ganz, ganz sanft natürlich, ohne dass dann ein Sturz passiert. Damit man in dieses Gefühl reinkommt. Aber sobald das mal greift, mega. Also es gibt da noch nie ein Negativ-Feedback. Immer so, hey, wie leicht kann das denn sein? Hat jetzt letztens sogar bei einem Online-Coaching funktioniert. Klientin hat ein Laufband. Grüße gehen raus in die Schweiz. Armschwung haben wir etabliert. Oberkörper hat ein bisschen ruhiger gestellt. Mehr Armschwung. Trotzdem so eine leichte Rotationskomponente. Es war wirklich genial, weil die Kamera guckte von schräg hinten unten, was meine Lieblingsperspektive, man am meisten sehen kann, immer ist. Und das Band lief noch, sie steigt ab und guckt nur so nach unten zur Kamera. So, hä? Wieso fühlt sich das auf einmal so einfach an? Und das ist natürlich mega.
Ja, aber da muss ich ja ganz klar sagen, lieber zwei Steps zurück. Also ist ja wie bei mir. Ich bin und muss auch ehrlich sagen, ich bin total stolz, dass ich komplett schmerzfrei den Halbmarathon gelaufen bin und auch jetzt gar keine Probleme mit meinem Knie habe. Und das Knie sieht an sich von innen halt gar nicht mehr existent aus. Das heißt, Innenmeniskus, Außenmeniskus gibt es laut MRT-Bildern nicht mehr. Zweifacher Kreuzbandriss, Knorpelschaden, Arthrose. Und das ist trotzdem halt der Verdienst der letzten 6 bis 9 Monate, dass man so gut an der Bewegungsökonomie gearbeitet hat. Und ja, ich bin, wie lange ist es her? Jetzt 15, 16, 17 Monate in Bezug auf meine Knieproblematik, wo ich wirklich ein halbes Jahr auch gar nicht laufen konnte, wie wir auch das Training umgestellt haben. Das heißt, anfängliche Tempoläufe früher, als ich noch Knieschmerzen hatte, 15, 15,5 km/h und danach sind wir mal zurückgegangen auf Tempoläufe mit nur 12, 13 km/h. Also, und dieser Step zurück, der hat sich mental für mich, so offen kann man das ja auch mal sagen, super schwierig angefühlt, dass man so weit so zurückgehen muss, um aber an der Grundlage mal zu arbeiten. Und die Fortschritte, die ich aber jetzt mache, rein von der Bewegungsökonomie und ehrlicherweise Hand aufs Herz, das ist immer noch nicht so, wie ich es haben möchte. Aber es wird besser von Session zu Session. Deswegen auch zu dem Eingangsfeedback, was ich dir gesagt habe. Selbst von diesen 400 Meter bin ich immer nur 200 Meter wirklich aus meiner Wahrnehmung her gut gelaufen und irgendwann bin ich trotzdem ein bisschen abgeschmiert. Aber diese 200 Meter, die ich vorher mit einer absoluten hohen Wahrnehmung gelaufen bin, das hat sich so gut, so frei und so leicht angefühlt. Und das ist das, was ich auch nur jedem sagen kann. Arbeitet lieber an der reinen Bewegungsökonomie, geht zwei, drei Steps zurück und ihr werdet innerhalb von 12 Monaten, und bitte denkt nicht in 2, 3 Wochen oder in 3 Monaten, sondern denkt mal wirklich groß und ganzheitlich. Ihr werdet in 12 bis 24 Monaten so krasse Fortschritte machen, wenn ihr einfach mal an der Ökonomie arbeitet. Und deshalb an der Stelle, Julia, von mir auch, ich freue mich sehr auf das Laufseminar, um da auch nochmal so ein paar Feinheiten herauszukitzeln. Ich habe mega Bock, ich freue mich.
Ja, du bist ein prädestiniertes Beispiel dafür mit deinem Knie, wo man eigentlich per bildgebendem Verfahren sagen müsste, du darfst gar nicht mehr laufen. Das war ja auch
Haben
O-Ton, ne,
vier
von den
Orthopäden
Ärzten.
damals gesagt.
Jetzt könnte der ein oder andere Zuhörer, wenn er halbwegs pfiffig ist und ein bisschen erfahren, natürlich sagen, ja, du wirst das aber auch zeitlebens machen müssen. Da sage ich, ja, das müssen wir sowieso. Bis ins höchste Lebensalter. Auch dafür steht Strong Move, unser Motto Start Living, bedeutet, werd dir dieser Sache mal bewusst und bring das und zieh das mit bis ins höchste Alter und lern das. Dafür ist auch die Strong Unity da, dass ihr mündige, und wenn es nur der Alltagsathlet ist, der ein Leben lang problemfrei Treppe steigen möchte und halt keine Knieschmerzen bekommen möchte. Letztendlich ist aber die Bewegungsökonomisierung, dafür haben wir ja zum Beispiel unser Performance- und Pain-Free-Assessment. Und da stellt sich auch raus, manche Probleme sind doch etwas komplexer. Die kriegt man nicht in 1,5 Stunden aufgelöst. Also das ist schon abgefahren, wie viel wir aufgelöst kriegen. Aber manchmal ist es nur Step 1 der Analyse. Macht es mal so und so. Und wie du gerade gesagt hast, und bei dir war es ja auch ein ähnlicher Prozess. Wichtig ist erstmal, dass man das schon mal in Schritt 1, und vielleicht dauert Schritt 1 auch manchmal ein paar Wochen, vielleicht sogar 2, 3 Monate, so weit umstellt, dass man, wenn du weiter trainieren möchtest, was wir sagen tendenziell meistens möglich ist, ich bin mal relativ vorsichtig mit der Formulierung, erstmal hinbekommt, dass die Bewegung so gut wird, dass sie nicht zusätzlich etwas kaputt macht oder noch nicht mal mehr reizt, also irgendeinen Schmerztrigger setzt. Das ist schon mal riesig, riesig geil auf jeden Fall, wenn man das nur hinbekommt. Dass man dann schmerzfrei auch noch in Performance kommt, so wie du jetzt gerade hochfährst von der Leistungsfähigkeit, das ist das i-Tüpfelchen dann da drauf. Und natürlich, wenn du abrupt jetzt irgendwie aufhören würdest, 100 Pro, dein Knie würde sich wahrscheinlich leider melden.
Ja, ist
Ganz
auch,
klar.
ja, so
Das
glaube ich
heißt,
auch,
ne?
100%.
Aber generell muss man sowieso davon ausgehen, ein Leben lang dann zumindest funktionelles Krafttraining zu machen. Seine kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit für den normalen Alltag muss man nicht so weit hochfahren. Das ist nicht notwendig. Siehe Dr. Marquardt, der sagt Fazit, ne, als der Laufpapst sagt, was ist das Wichtigste? Sagt er einfach ganz plump, Krafttraining. So, super, ne? Also von daher ist die Sache eigentlich relativ klar. Und wenn man sich da mal zusammensetzt und das mal in Ruhe erarbeitet, wo stehst du gerade, der jetzt gerade hier zuhört, wo möchtest du hin? Was sind dann die ein, zwei, drei erstmal wichtigsten Faktoren? Das zu analysieren ist mittlerweile so gar kein Problem mehr. Und da hast du mit Sicherheit eine Effizienz, vor allen Dingen in deinem Training, ja, die, also mit den ganzen Erkenntnissen, die wir mittlerweile haben, die es so vorher einfach nicht gab.
Ja, nice. Guck mal, doch eine längere Folge jetzt geworden.
Ja, das war aber
Aber.
klar. Also, ne, wie wir steil gehen auf das Thema und wir hoffen, wir können euch auch mit dieser Folge nochmal richtig begeistern mit diesen Details, auch wenn das für manche vielleicht schon zu detailliert oder zu freaky war mit teilweise ein paar Fachbegriffen. Aber letztendlich folgt uns, guckt euch den Content an. Wir nehmen euch ja mit auf die Reise. Und wenn es euch hart getriggert hat, kommt einfach in die Strong Unity, guckt mal auf der Homepage, sucht mal danach. Weil da nehmen wir euch genau mit auf diese beschriebene Reise. Und wer direkt voll einsteigen will, bucht euren Termin, kommt vorbei.
Ja, absolut.
Also
Ja, apropos
mega.
Fachbegriffe, das Feedback von meinen Eltern war, dass die nur die Hälfte verstehen.
Geil.
Da war sowas wie Assessment und Anamnese war wirklich wie Chinesisch. Also
Okay.
die haben damit nichts anfangen können. Aber ich hoffe mal, dass das für den Großteil der anderen Zuhörer und Zuhörerinnen dann doch verständlich ist, die meisten Begriffe. Von daher, ja. Aber Grüße gehen raus an meine lieben
Also wir
Eltern.
können das ja kurz mal aufklären. Also ein Assessment ist ein, sagen wir mal, Testing-Termin. Ja, und eigentlich, weil jetzt werden hier zum Beispiel die von Functional Movement Systems aufschreien und sagen, nein, Assessment ist genau kein Testing. Ja, sondern selbst das würde man nochmal aufdifferenzieren, aber Assessment ist eine, sagen wir mal, Bestandsaufnahme. Ja, um das mal einfach zu halten. Das heißt, wir nehmen erstmal den aktuellen Bestand auf, um den dann zu optimieren. Das heißt, wir holen uns das Bild, was ist aktuell gegeben, und daraus ableiten dann die wichtigsten ein bis drei Schritte. Vielleicht kommen wir auch direkt auf mehrere Schritte, die dann nötig sind, damit du dein Training besser, effektiver, schmerzfreier, wie auch immer, gestalten kannst. Was war das andere Wort? Das heißt
Anamnese.
Anamnese. Anamnese ist einfach im Prinzip auch eine Bestandsaufnahme, die aber letztendlich in der Historie deiner sportlichen und gesundheitlichen Entwicklung, also sprich deines Lebens, weit, weit, weit zurückgeht, um mal die Faktoren, alte Traumata, Stürze, Verletzungen und so weiter aufzunehmen, damit wir mal ein Bild bekommen, was dann meistens fürs zentrale Nervensystem, um die Reaktion des zentralen Nervensystems interpretieren zu können, super wichtig sind, damit man versteht, warum macht der Körper was. Gab es da mal Traumata etc. etc.? Was gibt es für sportliche Vorerfahrungen? Richtig schön war das letzte Weightlifting-Assessment. Da sind wir wieder bei dem Wort. Da ging es darum, einfach ja, eigentlich beide Snatch, Clean und Jerk, also alles, alle drei Teilbewegungen zu optimieren. Und wenn dann gesagt wird, in der Anamnese, sportliche Vorerfahrung, 7 bis 8 Jahre Turnen, dann geht mir immer das Herz auf, dann weiß ich, da geht was. Ja, weil da ist einfach eine Koordinationsvermögen da. Da müsste normalerweise richtig zügiges Durcharbeiten möglich sein. Und das war dann auch so. Grüße gehen raus, hat richtig Bock gemacht. Und ja, die Improvements traten direkt ein. Und da wird es jetzt spannend, wie geht es jetzt in den nächsten Wochen weiter. Ich glaube, da ist einiges an Progress freigelegt worden.
Ich habe ehrlicherweise nichts zugehört, was du gesagt hast.
Ich
Ich habe
weiß,
nämlich,
macht nichts.
ich habe währenddessen gegoogelt bei Wikipedia, ob man irgendwas zum Thema Assessment findet. Aber ich glaube, du hast es sehr, sehr gut gesagt, dass wir das Thema abhaken
Ich habe
können.
es ein bisschen differenziert, genau. Ja.
Ja, optimal. Dann würde ich sagen, sind wir raus. Wir sehen uns nächste Woche.
Genau. Wir freuen uns auf eure Kommentare natürlich dazu. Und wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, bitte schreibt uns einfach. Weil ihr seid bestimmt nicht alleine, dann klären wir das natürlich sehr, sehr gerne auf. Und wenn euch die Folge gefallen hat, denkt dran, lasst ein Like da. Eine positive Bewertung hilft uns, unsere Arbeit hier zu unterstützen. Und dann hören wir und sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen.
Bis nächste Woche, Leute.
Tschüss
Tschüss.
zusammen!